Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit der traurigen Pflicht, den Tod des Schriftstellers Günter de Bruijn zu vermelden, der bereits am 4. Oktober im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Dazu später mehr in dieser Sendung, die zu Beginn ihren Blick richtet auf die diesjährige Literaturnobelpreisträgerin, auf die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück. Eine ausgezeichnete Überraschung, eine überraschende Auszeichnung, so kann man es sagen, da kaum jemand die 1943 in New York geborene auf dem Zettel hatte. Nur zwei ihrer Bände sind in deutscher Übersetzung von Ulrike Dresner erschienen, Averno 2007 und Wilde Iris 2008. Ich habe vor dieser Sendung gesprochen mit einem unserer Büchermarkt-Lyrik-Experten, nämlich mit Christian Metz, ihn eingangs fragend, wer Louise Glück ist, was er über sie, was wir über die diesjährige Literatur-Nobelpreisträgerin wissen.
Louise Glück ist eine der meist anerkanntesten Lyrikerinnen der USA, Tochter von ungarischen Einwanderern, in Long Island groß geworden und eigentlich seit ihrem Debüt aus dem Jahr 1968, First Born, mit 12 weiteren Gedichtbänden aufgestiegen zu wirklich einer der großen literarischen und poetischen Stimmen der USA. Und sie ist direkt zu verorten in den Ostküstenkreisen von New York City, eng miteinander verwoben mit einer ganzen Reihe weiterer großartiger Autoren. Und man kann tatsächlich sagen, dass sie eine der großen Berühmtheiten der literarischen Szene in den USA ist. Sie hat alle Preise bekommen, die man dort erhalten kann. 1993 beispielsweise den Pulitzer-Preis und 2003 war sie Poet Laureate der USA. Also das ist aus US-amerikanischer Sicht keine überraschende Entscheidung, aber für viele andere dürfte es tatsächlich eine Überraschung beinhalten.
2016 wurde schon einmal ein US-amerikanischer Lyriker ausgezeichnet, nämlich Bob Dylan. Noch im Gedächtnis ist eine ältere Aussage der schwedischen Akademie, die die US-amerikanische Literatur für nicht auszeichnungswürdig gehalten hat. Und seit langer Zeit werden große Romanciers wie Thomas Pynchon ignoriert. Nun also wieder Lyrik mit Louise Glück, die in der Preisbegründung für ihre Einbindung der antiken Tradition unter anderem hervorgehoben wird. Es ist die Rede von den Stimmen einer Dido, Persephone und Eurydike. Woher kommt diese Faszination, Christian Metz, für das Althergebrachte? Wie ordnet sich diese Schriftstellerin in den US-amerikanischen Diskurs ein? Und wird sie möglicherweise für etwas ausgezeichnet, für eine Schreibweise, die der Favoritin Anne Carson ähnlich ist?
Oh, das ist ein ganzes Bündel von Fragen und sehr voraussetzungsreiche Fragen. Also ich würde sagen, dass eigentlich erst einmal die Lyrik sich durch eine bestimmte Einfachheit auszeichnet. Und die beruht daher, dass es tatsächlich um eine anthropologische Lyrik sich handelt und dass das lyrische Ich, so wie wir das bezeichnen würden, eine große Rolle spielt. Also das findet man immer wieder. Jetzt wäre man, wenn man in der amerikanischen Tradition denkt, und dahin ist sie auch immer ein bisschen geordnet worden, sehr schnell bei Sylvia Plath und bei Bekenntnislyrik, also bei Lyrik, in der tatsächlich das aufgeschrieben wird, was jemanden umtreibt mit all den Verletzlichkeiten. Und man kann sehr schön jetzt zeigen, dass das eben bei Louise Glück etwas sich verschiebt, nämlich zwischen das Bekenntnis und das Höchstpersönliche und zwischen dem geschriebenen Ich tut sich eine Lücke auf. Und in diese Lücke, in diesen Einschnitt füllt sie nun Mythologisches ein, Figuren in einer größeren Allgemeinheit und so balanciert sie das aus, was beispielsweise Sylvia Plath nicht ausbalancieren will oder was Elizabeth Bishop nochmal viel mehr ins Allgemeine ausbalancieren würde. Und das hat jetzt einen höchstpersönlichen zugleich trotzdem Ton, einen der größten Einfachheit und einen der größten Verletzlichkeit. Und diese Vorsicht, diese Verletzlichkeit, die immer mitschwingt, die unterscheidet sie wiederum von Anne Carson, bei der das aus einem viel größeren Selbstverständnis des Wissens herauskommt und auch aus einer viel größeren Lust am Erzählen. Hier bleibt das lyrisch klar, knapp, kurz gefasst und wie gesagt in sehr einfachen Worten. Und dieses Ich wird durchschossen, durchwirkt, könnte man vielleicht auch vorsichtiger sagen, von den Mythen. Also es weiß immer darum, dass es auch Geschichten erzählt, die schon über lange Jahrhunderte hinweg andauern.
Ich habe eingangs erwähnt, dass die Übersetzungslage überraschend schlecht ist bei Louis Glück, dass es in Deutschland lediglich die beiden Bände in der Übersetzung von Ulrike Dresner gibt, was ungewöhnlich erscheint. Wie würden Sie denn nun, Sie haben gerade groß ausgeführt, wie diese Literatur zu beschreiben ist, wie würden Sie denn an einem spezifischen Beispiel das Herausgehobene dieser Lyrik kenntlich machen? In der Preisbegründung wurde Wilde Iris, eine der beiden ins Deutsche übersetzten Bände, ja explizit genannt.
Ja, das ist auch tatsächlich einer ihrer wichtigsten Bände, für den sie tatsächlich auch den Pulitzer-Preis erhalten hat. Also es ist auch einer der anerkanntesten Bände. Vielleicht kann man noch einmal ausholen und kann vielleicht von ihren Essays aus noch einmal sich nähern, bevor man sich einem einzelnen Gedicht nähert. Weil Louis Glück beispielsweise dafür bekannt ist, dass sie eben keine Vielschreiberin ist, sondern dass es ihr auf etwas anderes ankommt, nämlich auf so etwas wie, sie nennt das spirituelle Einsicht. Es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Zitat von ihr, da begründet sie, warum sie keine Vielschreiberin im eigentlichen Wortsinne ist. Und sie sagt, ich zitiere, wenn das Ziel der Arbeit spirituelle Einsicht ist, erscheint es absurd zu erwarten, ununterbrochen schreiben zu können. Praktisch bedeutet dies, dass die Schriftstellerin, die die nützlichen Wutausbrüche und Verzweiflungen der Jugend überleben will, irgendwie lernen muss, die Wüste zu ertragen. Und dieses irgendwie Lernen, die Wüste zu ertragen, also lange Geduld zu haben, bis wieder ein Impuls zum Schreiben kommt, nicht alles aufzuschreiben, was einem durch Kopf und Feder fließt oder durch die tippelnden Finger, also diese Wüste tatsächlich zu durchleiden und zu durchgehen, diese Ödnis, das zeichnet es eben aus und das zeichnet eben auch die besondere Intensität des Geschriebenen dann wiederum aus. Also in dieser Form ist sie also eine bewusst wenig Schreiberin und das ist wiederum ein ganz eigener Ton, der sich vielleicht erst einmal nicht eignet für großen Exportschlager. Und so würde ich auch erklären, dass aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Suche nach hochspezifischer spiritueller Einsicht in der Lyrik, also aus etwas zu beschreiben, was man nicht sehen kann, nicht spüren kann, so etwas wie, na, ganz sicher kein Kassenschlager wird. Und das dürfte in den literarischen Zirkulationen, die weltweit eigentlich unseren Literaturmarkt bestimmen, dazu geführt haben, dass sie ganz sicher nicht in der ersten Reihe war, um immer wieder in alle möglichen Sprachen übersetzt zu werden.
Gibt es ein Gedicht, das Sie lesen können, ein Gedicht, das Ihnen vorliegt, das auf spezifische Weise genau das zeigt, was Sie gerade gesagt haben?
Also ich finde immer wieder beispielsweise Ihre Oktobergedichte, die ja sehr gut jetzt in den Moment passen, sehr gut. Ein frühes Oktobergedicht von ihr heißt einfach nur »I was young here, riding the subway with my small book as though to defend myself against this same world.« Und dann »You are not alone, the poem said in the dark tunnel.« Also »Du bist nicht alleine«, sagt das Gedicht im dunklen Tunnel. Und das zielt genau darauf ab, auf dieses Spüren wollen, auffangen wollen, wiedergeben wollen, was es anderes als Sichtbares in der Welt gibt. Und dass Louise Glück genau dafür auch das Gedicht für zuständig sieht und dem nachfühlt, sich genau an dieser Stelle mit ihren Gedichten ansetzt und sich dort platziert an diesen Stellen. Und das korrespondiert jetzt wieder beispielsweise mit einem anderen Oktobergedicht, das in dem Band Averno dann erscheint, den Ulrike Dresner beispielsweise übersetzt hat. Und da heißt es dann einfach nur, es ist wieder Winter, es ist wieder kalt, rutschte Frank nicht eben aus auf dem Eis, genas er nicht, wurden die Frühlingssamen nicht ausgebracht, war nicht die Nacht vorbei, flutete nicht das schmelzende Eis die engen Gossen? Wurde mein Körper nicht gerettet? War er nicht in Sicherheit? Bildete sich nicht die Narbe unsichtbar über die Verletzung? Ich habe es jetzt unterbrochen, aber da sieht man, wie ihre Bögen gespannt sind vom Oktober in den Herbst, in das kurze Ausgleiten, fast slapstickartig, wenn Frank aus dem Eis, Frank und frei, könnte man fast sagen, ausrutscht, bis in den, dann in die Verwundbarkeit, die wiederum zugewachsen ist, die Narbe aber, die bleibt. Und über diese Partituren hinweg von Bildern, von komischen, von witzigen Einfällen, so arbeitet sie ihre einzelnen Texte. Das ist tatsächlich auch wiedererkennbar in ihrem Ton. Da kann man nur zustimmen, dass das eine ganz eigene Stimme ist, auch in der amerikanischen Lyrik.
Das sagt Christian Metz, mit dem ich gesprochen habe über die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück, der heute bekanntgegebenen Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2020. Mehr wird es dazu geben ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk mit den Kollegen von Kultur heute. Und wir haben im zweiten Teil dieser Sendung die traurige Pflicht, den Blick zu richten auf Günter de Bruijn, der, wie erst heute bekannt geworden ist, bereits am 4. Oktober im Alter von 93 Jahren gestorben ist und an den im Folgenden mein Kollege Ralf Gerstenberg erinnert.
Die Literaturpreise, die er bekam, waren nach denen benannt, die er liebte und schätzte, in deren Tradition er sich sah. Leon Feuchtwanger, Heinrich und Thomas Mann, Jean-Paul, Heinrich Böll und natürlich Theodor Fontane. Sein Selbstbild stimmte offenbar mit dem überein, wie ihn die Öffentlichkeit wahrnahm. Günter de Bruijn war ein bürgerlicher Autor, dessen Bücher schon lange vor dem Mauerfall in ganz Deutschland erschienen waren. Den Nationalpreis, den er 1989 von der DDR-Regierung erhalten sollte, hat er wegen starrer Dialogunfähigkeit und Intoleranz derselben dankend abgelehnt. In einem Interview, das er Mitte der 1990er Jahre gegeben hat, äußerte er sich rückblickend zu seiner durchaus exotischen Position als Schriftsteller im Arbeiter- und Bauernstaat.
Ich habe mich immer irgendwie so in deutscher Tradition stehend als Autor empfunden und habe auch zu DDR-Zeiten bei verschiedenen Gelegenheiten immer schon gesagt, ich bin ein Deutscher in der DDR lebender Autor. Dass mein Leben für DDR-Verhältnisse repräsentativ ist, das glaube ich nicht. Aber ich weiß andererseits aus meiner schriftstellerischen Erfahrung, dass Probleme, die ich in meinen Büchern behandelt habe, die kamen mir immer sehr spezifisch vor. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass das nur wenige Leute überhaupt betreffen würde und habe immer die sehr schöne Erfahrung gemacht, dass das doch nicht so war. Dass auch mein relatives Außenseitertum doch irgendwas bringen konnte, was man übersetzen konnte in andere Leben und andere Verhältnisse.
Die Außenseiter haben Günter de Bruijn immer angezogen. Keine Goethe-Biografie legte er vor, sondern ein vielbeachtetes Buch über das Leben des Jean-Paul Friedrich Richter, das 1975 in Ost- und ein Jahr später auch in Westdeutschland erschien. Die darin enthaltene Passage über die Zensur im Biedermeier wurde im Leseland DDR als Kritik in historischer Camouflage verstanden. Auch weil de Bruijn die Gedanken zu diesem Thema an einigen Stellen so formulierte, dass nicht immer und jedem klar sein konnte, ob diese von Jean-Paul oder vom Autor selbst stammten. Zum Beispiel, wenn er von Selbstzensur sprach.
Mit dem, was er Selbstzensierung nennt, beschreibt er, was zur wirklichen Gefahr für den Wahrheitsgehalt von Literatur werden könnte, den unter Zensurdruck und geistiger Manipulation einsetzenden Vorgang, der aus einem sozialen Hemmnis ein psychisches macht, äußere Grenzen vorverlegt ins Innere des Schreibenden und damit zwar den Zensurbeamten entlastet, die Literatur aber von Wirklichkeit entleert.
Mit Zensur und Diktaturen kannte de Bruijn sich aus. Als jüngstes von vier Kindern am 1. November 1926 im Berliner Vorort Britz geboren, der Vater bayerischer Katholik, die Mutter preußisch-protestantisch, kam er kurz nach Hitlers Machtübernahme 1933 zur Schule. Was er im Nationalsozialismus und im Krieg bis hin zur Gründung der DDR 1949 erlebt hatte, schrieb er in seinen Jugenderinnerungen Zwischenbilanz nieder. Von Sinnlosigkeiten und Drangsalen bei der Hitlerjugend ist da die Rede, von äußerlicher Anpassung und innerer Distanz. Literatur wurde für Günter de Bruijn Fluchtpunkt, Wissens- und Kraftquell zugleich. Nach ausgiebiger Karl-May-Lektüre las er sich von Hölderlin bis Rilke quer durch die in der NS-Zeit erhältlichen Klassiker und griff bei Gelegenheit auch in den Giftschrank seines Vaters, in dem sich die Bücher verbotener Autoren wie Remarque und Arnold Zweig unter Verschluss befanden. Wie so viele seiner noch minderjährigen Altersgenossen wurde er in den voranschreitenden Kriegsjahren als Flakhelfer und Soldat ausgebildet und erlitt gegen Kriegsende eine schwere Kopfverletzung. Zunächst als Neulehrer in der sowjetischen Besatzungszone, später als Bibliothekar in der frisch gegründeten DDR erlebte er, wie eine Ideologie durch eine andere ersetzt wurde. Als Katholik und Nicht-Parteimitglied galt er von vornherein als unsicherer Kandidat, auf den man ein Auge haben musste. Der Skeptiker, so schrieb er in seinen Erinnerungen, wurde bald zum Außenseiter, dem das Mitläufer- und Duckmäusertum der Mehrheit ein Greuel war.
Neben den wenigen wahrhaft Bekehrten und der Masse der Mitläufer gab es natürlich auch karrieresüchtige Anpasser, in deren Züchtung der Staat später führend war. Diese falschen Gläubigen waren mir in ihren Beweggründen zwar begreiflicher als die echten, dafür aber so widerwärtig, dass ich später als Schriftsteller vor allem sie zum Ziel meiner Kritik machte.
In Romanen wie Buridans Esel und Preisverleihung oder in der 1982 mit Kurt Böwe und Hermann Bayer verfilmten Erzählung Märkische Forschungen thematisierte de Bruijn immer wieder Konflikte, die Menschen im realsozialistischen Alltag auszutragen hatten, in dem das Ideologische und das Private kaum voneinander zu trennen waren. In seinen Geschichten, die leicht erzählt und unterhaltsam, scheinbar harmlos daherkamen, ging es um Ehebruch und Karriereambitionen, Anpassung und Aufrichtigkeit, Selbsttreue und Scheinmoral. Ihr Erfolgsgeheimnis sowie ihr kritisches Potenzial bestanden darin, dass de Bruijn die Verhältnisse in der DDR genau so beschrieb, wie sie waren, und die Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit dort verortete, wo sie wahrgenommen wurden. Am Arbeitsplatz, in privaten Beziehungen, im persönlichen Umfeld. Seine Figuren waren keine moralisch einwandfreien sozialistischen Persönlichkeiten, sondern Menschen, wie man sie kannte. In der DDR galt Günther de Bruijn als kritische Stimme. Unaufgeregt, integer, jemand, der sich vor keinen Karren spannen ließ, aber auch keine Karriere als professioneller Regimekritiker anstrebte. In der 1996 zu seinem 60. Geburtstag erschienenen Autobiografie 40 Jahre, eine Bilanz seines Lebens in der inzwischen untergegangenen DDR, gab er zu, wie Christa Wolf und andere der Staatssicherheit als Informant gedient zu haben. Eine Einsicht, die ihm offenbar erst nach dem Mauerfall beim Lesen seiner Stasi-Akte gekommen war.
Auch bei wiederholter Lektüre kommen Angst und Scham wieder. Und es quält mich das Misstrauen in mein Erinnerungsvermögen, das offensichtlich in den inzwischen vergangenen Jahren schönfärbend und entlastend tätig gewesen war. Ohne Kenntnis der Akten hätte ich diese Episode anders berichtet. Ich wäre guten Gewissens schonender mit mir umgegangen, weil einiges, was mich belastet, verdrängt oder vergessen war. In meiner Erinnerung hatte ich mich standhafter verhalten und das endgültige Nein hatte ich früher gesagt.
Ich habe die Zusammenarbeit mit denen ja abgelehnt und ich habe das immer für mich als so einen stillen Widerstandsakt eigentlich empfunden und habe nachher erst in den Akten gemerkt, dass meine Erinnerung da ganz falsch war, ja, dass die nämlich doch von mir was erfahren haben. Die zwar da sehr böse waren, als ich das abgelehnt habe, als ich das durchschaut habe, aber ich habe eben einfach aus Angst mit denen tatsächlich geredet, ne? Das ist eine Sache, die ich mir schon sehr übel nehme, ja.
Der glaubwürdige Umgang mit der eigenen Person und die Resistenz gegen Indoktrination und Vereinnahmung haben Günther de Bruijn zu einem Schriftsteller werden lassen, der bis zuletzt sein Publikum fand. In der Historie Preußens, in der er sich auskannte wie kaum ein Zweiter, entdeckte er immer wieder vergessene Lebensgeschichten, wie die des 1768 in Königsberg geborenen Dichters Zacharias Werner, eines der meistgespielten und umstrittensten Bühnenautoren seiner Zeit, der als sexuell Getriebener Trost und Halt im religiösen Mystizismus fand, mit dem er andere schließlich zu bekehren gedachte. Das Predigen und Missionieren waren Günther de Bruijns Sache nicht. In seinem 2018 erschienenen Roman »Der 90. Geburtstag« brachte er nach 30-jähriger Abstinenz als Romancier noch einmal sein tiefes Misstrauen gegenüber ideologisch gefärbten Denkmustern in einem Gegenwartsstoff zum Ausdruck. Der Roman spielt dort, wo Günther de Bruijn bis zuletzt zurückgezogen gelebt hat, in seiner erlehenreichen märkischen Heimat, die schon so viele gesellschaftliche Veränderungen überstanden hat.
Ralf Gerstenberg mit einem Nachruf zu Günther de Bruijn, der, wie heute erst bekannt wurde, am 4. Oktober gestorben ist, im Alter von 93 Jahren. Auch dazu hören Sie mehr bei den Kollegen von Kultur heute ab 17.35 Uhr. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin wird es erneut und verständlicherweise um Corona und die gestiegenen Fallzahlen gehen. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.